Willkommen zum UOC-Chat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Marion King. Viel Spaß!
Die haben alle gesagt, so schreib deine Erfahrungen auf. Schreib das auf, was funktioniert hat in den Unternehmen. Und was du glaubst, was man tun müsste, könnte, um auch wirklich Veränderungen zu machen. Und ja, es hat es nochmal verändert, finde ich. Und das war eines der besten Dinge, was ich tun konnte beim Buchschreiben. Das ist ja irgendwie, wir sind ja als arbeitende Menschen in den Organisationen. So, wir gehen ja dahin, weil wir das Unternehmen unterstützen wollen, dass sie den Zweck erfüllen kann und dass ich dafür dann Geld bekomme. So, das ist ja der Deal letztendlich. Und ich bin ja nicht da, um mich selbst zu verwirklichen. So, ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn dann immer so über dieses, wir müssen alle bringen, also unseren Purpose da irgendwie ein, wo ich denke, so, wie soll das denn funktionieren? So, das Unternehmen hat einen Purpose und dem schließe ich mich an und bringe praktisch meinen Teil mit dazu. In den Firmen, also Menschen, die dort New Work machen, dann wird es da jetzt immer enger, so, da ist wieder zurück auf los, wir machen doch wieder Top-Down. So, und ich glaube, jetzt ist aber wieder eine Zeit aufzustehen und sagen so, hallo, weitermachen, ja. Also, the crazy ones, so, wir müssen wieder, es ist einfach gut, sich wieder auf den Weg zu machen.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath und ihr seid goldrichtig hier in diesem Format, wenn euch interessiert, wie wir die neue Arbeitswelt gemeinsam gestalten können. Heute bei mir ist Marion King und sie hat ein wunderbares Buch geschrieben. Es heißt Gute Arbeit, eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit. Es geht also darum, dass wir ins Tun kommen, ins Machen, ins Ausprobieren und dass wir alte Rezepte der alten Arbeitswelt endlich mal hinter uns lassen. Wir sprechen über ihre Story, über Les Enfants Terribles, das Movement, das sie aufbaut. Es geht um eine Akademie, es geht um Weiterbildung, es geht aber auch um Organisationsberatung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, so viel Spaß, wie ich auch beim Aufnehmen mit Marion hatte. Und damit moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Wir sind gut gelaunt, freue mich sehr, dass Marion heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Schöne Grüße aus Berlin, Steglitz.
Kommt Zeit, kommt Rat, ist das Motto auch heute.
Wir hatten schon kleine Anfangsschwierigkeiten hier technisch, aber nur technischer Art.
Wir sollen uns ja vorbereiten auf das Überraschende, ne? Auf das Unbekannte.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher Lassen wir uns hier nicht aus der Bahn werfen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut heute.
Ja, danke für die Einladung. Ja, es ist hier ein bisschen grau in Berlin, aber ansonsten alles fein. Ich freue mich total. Ich bin sehr gespannt.
Ich freue mich auch. Wir hatten ja schon mal gesprochen, lange bevor du das Buch geschrieben hast, wobei ich auch gar nicht genau weiß, wie lange du an dem Buch geschrieben hast. Das werden wir uns heute auch ein bisschen anschauen. Ja. Aber wir hatten mal einen Call vor oder zwei Jahren, ne? Ist schon eine Weile her mal.
Ja, das ist schon eine ganze Weile her, genau, bestimmt.
Und ich erinnere mich, dass du auch meintest, ach, dieser Begriff New Work, weiß ich gar nicht, ob der noch so gut und geeignet ist. Und jetzt ist aber in dem Buch doch auch recht viel von New Work zu lesen. Da bin ich natürlich sehr neugierig, was es damit auf sich hat. Aber wir starten mal ganz vorne und ganz klassisch. Wie würdest denn du meiner 11-jährigen Tochter Mathilde eigentlich erklären, was du so tust?
Also Mathilda, was tue ich? Also ich arbeite mit Firmen, also das ist das, wo dein Papa hingeht zum Arbeiten und ich helfe denen, dass die Menschen dort besser miteinander sprechen und arbeiten können, dass denen da gut geht. Und eigentlich, was mein Hauptthema ist oder was ich am liebsten mache, ist, den Menschen zu helfen, dass sie mutiger werden. Das ist eigentlich das, was mich am meisten antreibt, genau.
Ich würde mal weiter fragen, stellvertretend für Sie. Wie wird man das denn? Ja. Wie kann man das werden?
Wie man das wird?
Ja.
Oh ja, das ist eine gute Frage. Also meinst du jetzt meinen Lebenslauf sozusagen?
Naja, oder dieser Job,
den du heute machst. Oder eine allgemeine Anweisung.
Ja, der Job, den du machst, wie kann man den erlernen?
Wie kann man das erlernen? Genau. Also ich habe mal irgendwann BWL studiert. Ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube, das hat irgendwie nichts dazu geholfen. Ich habe Also ich glaube, was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich lange Jahre das selbst erlebt habe. Also ich war selbst Mitarbeiterin, Angestellte, Führungskraft. Dann war ich Personalchefin ganz lang und da habe ich, glaube ich, super viel gelernt. Ich habe extrem viel gelernt, als ich eine systemische Ausbildung gemacht habe, sehr spät. Aber das war, glaube ich, für mich so, das hat total viel verändert, weil ich gemerkt habe, man kann dieses Arbeiten einfach lernen. Und ich glaube, das machen wir alle viel zu wenig. Also so ein BWL-Studium nützt ja irgendwie nichts eigentlich. Und genau, dann ist es ganz viel Erfahrung und ganz viel Methoden, Konzepte zusammentragen, immer wieder auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert, so seine Learnings draus zu ziehen. Und ich finde, es ist ganz viel so auch Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung.
Mhm. Genau. Und dritte Frage für Mathilda. Was ist das Coole an deinem Job?
Das Coole an meinem Job ist, dass ich merke, dass Menschen dann mutiger werden und dass sie Dinge bewegen und dass sich Sachen verändern und dass Menschen dadurch glücklicher werden und Firmen erfolgreicher letztendlich auch. Also aber die Menschen,
die mehr Geld verdienen, die Firmen.
Ja, das ist ja nicht so mein, also dieses Höher, Schneller, Weiter ist ja nicht so mein Lieblingsthema, ganz im Gegenteil, also im Buch, weil du das auch gesagt hast mit dem New Work, im Buch, ich habe mir dann überlegt, so was ist das eigentlich für mich, dieses Neue oder dieses neue Arbeiten oder was ist gutes Arbeiten für mich, und ich war dann letztendlich an dem Punkt zu sagen, es ist die verantwortliche Organisation. Und das finde ich nochmal so ein Dreh zu sagen, dass wir alle eine Verantwortung haben, also wir für uns selbst, die Menschen, die in Teams arbeiten, für die Teams im Miteinander, die Unternehmen und die Unternehmen letztendlich für die Gesellschaft und die Welt. Hm. So, und das fand ich, gab nochmal so eine andere, so einen kleinen Dreh und nochmal eine andere Perspektive.
Wie bist du denn zu deinem Thema eigentlich gekommen? Also kannst du uns das mal so ein bisschen erklären, deine Story? Denn der Weg, den man so geht, mit den Menschen, die man so trifft und den Erfahrungen, die man so macht, die führen ja dann am Ende dazu, dass man bestenfalls seiner Leidenschaft nachgeht, was du ja heute auch tun kannst.
Ja, also ich, eigentlich ist es so, ich wollte gerade sagen, meine eigene Leidensgeschichte, das hört sich jetzt wirklich sehr dramatisch an, aber es ist wirklich, ich kann gar nicht sagen, woher das genau kommt, aber ich habe ganz früh in meinem ersten Job, ich habe angefangen nach dem Studium oder auch schon im Studium bei einem großen Konzern in der Halbleiterindustrie zu arbeiten, also ganz am Anfang im Marketing. Und das fand ich alle so grauenhaft dort. Und ich dachte immer so, ich bin völlig falsch in diesem System. So, also alles, was die alle so mitgemacht haben, auch an Gängeleien von Chefs. Ich hatte einen Chef, der war wirklich, darf man so nicht sagen, aber der war wirklich ein Arschloch, Entschuldigung. Also der war wirklich schlimm, der hat uns alle so angeschrien immer. Mhm. Und die Menschen haben so viel geweint in dieser Abteilung. Der war so richtig mies. So, und ich dachte immer so, die machen das alle mit. Ich verstehe das gar nicht, ja. Also das ist mir ein wirkliches Rätsel. Und das war, glaube ich, schon ganz früh so mein Hauptantrieb. Also ich habe in meiner Diplomarbeit darüber geschrieben, so Corporate Identity nach innen, weil die hat eine sehr starke Marke nach außen, sehr innovativ und solche Dinge. Und dann habe ich eine Mitarbeitendenbefragung gemacht nach innen. Wollte ich wissen, so spiegelt es das dann auch nach innen? Und das war so ein schreckliches Ergebnis. Und dann bin ich damit zu unserem CEO und Personalchef und dann habe ich gesagt, so, ja, Frau King, wundert Sie das jetzt? Also das ist ja jetzt nicht, also na und was sollen wir jetzt machen? So ist halt so. Und das hat mich echt sehr erschüttert und das beschäftigt mich eigentlich seit ich arbeite. Und irgendwann habe ich ja dann im Bereich Personal gewechselt und habe gedacht, so, ich habe Lust, daran was zu verändern und das kann irgendwie so nicht sein.
Wie kam es dann zu deiner Gründung?
Also eigentlich bin ich schon seit 20 Jahren selbstständig. Also ich habe einfach normal angefangen als Beraterin, Organisationsentwicklerin. Ich habe am Anfang viel mit Personalern und Personalerinnen gearbeitet, um zu gucken, wie kann man andere Methoden, Konzepte anwenden im Personalwesen. Und dann kam irgendwann dieser New Work-Begriff in unser aller Leben, so vor circa 10 Jahren. Und da gab es ja auch so eine Welle, wo ganz viel gegründet wurde, sind die Augenhöhe-Filme entstanden, The Dive hat angefangen, Intrinsify, also das ist alles wahrscheinlich so ein ähnlicher Zeitraum. Da war ja ziemlich viel los, so vor 10 Jahren. Und dann habe ich nochmal umgegründet und habe gedacht, okay, ich will das mehr fokussieren. Ich will für dieses New Work-Thema sozusagen einstehen. Also das ist mein Thema. Und ich will nicht mehr zu Projekten gerufen werden, wo es nicht um, ich sage jetzt mal, mehr Menschlichkeit, Selbstorganisation, agileres, flexibleres Arbeiten, flachere Hierarchien, also diese Merkmale von New Work geht.
Ja.
Und das war für mich so ein Beschluss, nochmal umzugründen. Das ist jetzt genau 10. Am 28.02. muss die Marke Les Enfants Terribles verlängert werden. Habe ich gerade ein Schreiben gekriegt. Also es ist genau 10 Jahre.
Ja, 2014 ist wirklich ein interessantes Jahr. Lass uns auch gerne mal darüber sprechen. Ich erinnere mich, dass ich zu der Zeit bei einem Software-Mittelständler gearbeitet habe, Software-Company, und war auch so Marketing, Digitalisierung, was auch immer das dann werden sollte, und aber auch so interne Themen wie ein Wiki aufziehen, Wiki Gärtner, hießen dann so die Leute, die Teams tragen sollten, SharePoint, Scrum habe ich kennengelernt, und dann irgendwie habe ich auch über Twitter, das eine wichtige Rolle spielte, auch mitbekommen, was noch alles außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern passiert, hätte ich fast gesagt. Wir sind ja immer so ein bisschen hinterher manchmal. Nee, aber das war eine interessante Zeit, die du in deinem Buch ja auch nochmal so ein bisschen beschreibst und erklärst, was da eigentlich so alles entstanden ist. Auch rund um diesen Begriff, den es ja schon eine ganze Weile gab, New Work.
Ja, also, das habe ich übrigens erst später dann, genau, ich habe das schon benutzt und irgendjemand hat dann gesagt, kennst du eigentlich Friedrich Bergmann? Dachte ich so, okay, es hat einen Ursprung, dieser Begriff.
Ja.
So. Ja.
Wie erklärst du dir das? Du hast dich ja auch viel damit beschäftigt, auch nochmal sicherlich für das Buch. Was kam da alles zusammen, damit 2014 so ein Movement in Deutschland entstehen konnte? Aus Communities, Beratungen, Konferenzen ja auch, Büchern, die dann geschrieben wurden. Anders ja auch als im Ausland.
Ja, ist ganz interessant. Ne? Das ist so ein deutschsprachiges Phänomen, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist. Also ich glaube, ein Baustein war da noch dieses Reinventing Organizations von Lalou, so, was ja immer noch, finde ich, ein gutes Sprungbrett sozusagen ist, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Aber da wird ja gar nicht von New Work gesprochen in dem Buch, ne?
Nee, genau. Aber ich glaube, das war so eine Anregung, einfach nochmal anders über das Arbeiten nachzudenken. Und was, glaube ich, wirklich da gut war, ist, dass er einfach viele Beispiele in dem Buch hat und also wo Firmen auch konkret sagen konnten, das funktioniert, das ist ja immer so dieses Thema, wozu soll ich das machen? Also es gibt ja so Leute, die sagen so, das liegt in meiner Haltung und in meinem Wertekonzept und klar muss man so denken und handeln. Also es ist so von Herzen und die anderen muss man dann so ein bisschen drüber überzeugen, es funktioniert und es bringt vielleicht dann auch wirtschaftlich was und genau. Ja. Und nicht nur in kleinen Startups in Berlin.
Also lass uns auch gerne nochmal heute für die, die hier zuhören, klären, was eigentlich das Problem ist mit Arbeit. Warum das 2014 so ein Thema wurde und damit vielleicht auch verbunden, ob wir da heute überhaupt weiter sind oder ob wir diese Frage noch eigentlich genauso stellen wie vor 10 Jahren. Was ist das Hauptproblem mit Arbeit?
Also ich glaube, ich meine, das ist ja nur meine Perspektive da drauf. Also ich glaube, dass es daran liegt, also ich glaube zwei Dinge. Also die Grundlage ist, dass wir immer noch nach alten Systemen arbeiten, die einfach aus dem Industriezeitalter sind. Also da haben sich Menschen überlegt, wie Arbeit gehen könnte, aber eigentlich im Umgang mit Maschinen und in der Fertigung. Und diese Grundgedanken von oben sitzen Menschen, die denken und die geben das dann weiter runter und delegieren und unten die machen dann nur und die denken hoffentlich nicht so viel, sondern die machen einfach und funktionieren einfach. Also diese ganzen Systeme sind einfach uralt und die haben sich aber die halten sich einfach bis jetzt, also in allen möglichen Bereichen, also auch schon in Kita und Schule zum Teil. Also wir wachsen ja somit auf, wir rutschen ja nicht nur da rein, indem wir dann in Unternehmen sind. Also ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme und dann glaube ich so, und vielleicht ist es dann auch, macht es dieses Deutschsprachige dann auch aus, diese ganzen Nachkriegsgeschichte zu sagen, wir müssen wieder wer sein, wir leisten was. Ich habe jetzt gestern so ein großes CDU-Plakat gesehen, wo steht, Fleiß muss wieder belohnt werden, ja, wo ich gedacht habe, so zurück in die 60er Jahre, total verrückt. Aber das sind so Grunddinge und ich glaube, das ist immer noch so dieses wer sein, genügend Geld haben, Geld verdienen. So, also vielleicht auch aus einer sehr deutschen Perspektive. Ich bin jetzt keine Historikerin, aber ich glaube, das macht schon auch einen Teil aus. Und das ist so einfach eingeschärft in unsere Systeme und eingebrannt, dass dieses Raustreten da draus und sich Gedanken dazu zu machen. Ach so, und ich glaube, es gibt noch einen dritten Teil. Und das ist, finde ich, auch essentiell, dass das ganze Thema Organisationsentwicklung und welche Organisation wollen wir sein, in der Regel kein Teil ist von Strategieentwicklung. Also das ist da ja nicht essentiell mit drin. Und den meisten, also was ich so mitkriege, Geschäftsführung, Management, Führungskräfte, die haben ja relativ wenig Ahnung von Organisationsentwicklung, von Veränderungsarbeit. So. Also es fehlen einfach auch Kompetenzen, um Organisationen zu gestalten. Mhm. Ich glaube, so eine Gemengelage aus diesen Dingen, wieso das dann 2014 genauso hochgeploppt ist, ich kann es gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht. Ja,
ja, ich glaube, irgendwie haben wir so eine interessante Haltung vielleicht auch, dass wir einerseits uns irgendwo einordnen wollen ins System. Es ist ja auch komfortabel, auf die da oben zu zeigen. Weil die sind ja dann schuld. Und andererseits haben wir auch eine Sehnsucht nach Sinn und nach einer Arbeit, die unseren Stärken und Interessen irgendwie entspricht. Und das ist vielleicht so dieser vermeintliche Widerspruch, der vielleicht irgendwie in diesen Jahren auch durch die Digitalisierung neu aufgekommen ist, weil dann ja erst auch die Möglichkeit für orts- und zeitunabhängiges Arbeiten und Zusammenarbeit so richtig entstand. Ich kann mir vorstellen, dass durch diese digitale Transformation, das war ja auch so ein Riesenmedienthema, so ab 2012, 2013, ich erinnere mich an Angela Merkel und Roboter auf der CeBIT, da gab es Bilder, die hielten Jahre so gefühlt. Und dann hieß es, können wir nicht auch anders arbeiten? Und dann hat man, glaube ich, ja irgendwann auch Friedrich Bergmann nochmal eingeladen, ne, zur Xing New Work Experience Konferenz und hat ihn sozusagen nochmal fast reaktiviert, weil jahrelang hat er ja eigentlich fast keiner mehr drüber gesprochen. Vielleicht auch nochmal für die, die Friedrich Bergmann nicht kennen, was war seine Idee?
Ja, das finde ich nochmal ganz wichtig. Also wenn so Menschen über New Work sprechen, finde ich, dann sollte man, es gibt ja auch eine Kurzfassung, neue Arbeit, neue Kultur. Ich glaube, das liegt jetzt unter meinem Buch da hinten bei dir, genau.
Alles hier
ja,
heute.
Ja, genau, da gibt es auch eine Kurzfassung. Also mal wenigstens das, es gibt so ein, wenigstens mal das irgendwie gelesen zu haben, finde ich wichtig. Also Friedrich Bergmann hat sich ja in einer Zeit in den 70ern, als es in Flint, also praktisch dem Wolfsburg von Amerika, als sie in der Krise waren und ganz viele Leute entlassen wurden, hat er sich ja mit den Menschen unterhalten darüber, wie Arbeit gut sein könnte und wie man vielleicht, also der andere Teil war ja auch, wie man Entlassungen vermeiden kann, indem man nämlich viel mehr Arbeit teilt auch. Und er hat ja die Menschen dann befragt und hat immer gesagt, so, was willst du wirklich, wirklich machen? Und hatte dann ja dieses Konzept entwickelt, zu sagen, man könnte die Arbeit oder unsere Lebenszeit anders aufteilen in ein Drittel Selbstentwicklung, ein Drittel Geld verdienen und ein Drittel gemeinschaftlich auch Dinge zu machen. Und das finde ich, also ist einfach ein gutes Grundkonzept, aber das war ja weit über einem, wie wollen wir in einem Unternehmen arbeiten, sondern das ist ja so ein gesellschaftlicher, eine sehr gesellschaftliche Perspektive und sehr antikapitalistische Perspektive war das ja von ihm. Und es ist aber gut zu lesen, also viel Anregung, finde ich, ja.
Und in deinem Buch startest du ja auch nochmal mit so einer Art Bestandsaufnahme, also wo sind wir, wo kommen wir her, auch was hat Friedrich Bergmann damit zu tun, was sagt die Gallup-Studie eigentlich Jahr für Jahr aus, nämlich dass zwei Drittel fast der Mitarbeitenden eigentlich gar nicht so richtig happy sind oder sogar Dienst nach Vorschrift machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit Menschen sprichst. Ich glaube, das ist auch für viele einfach eine Normalität. Die empfinden das gar nicht als was Besonderes, sondern Arbeit ist halt so. Man rettet sich bis zum Wochenende oder bis zur Rente oder zum Urlaub. Also das beschrieb ja Friedrich Bergmann auch als milde Krankheit, erinnere ich mich, ne?
Ja. Ja, und du hast es aber vorhin, du hast ja vorhin gesagt, so auf der einen Seite so Sinnsuche und auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh, wenn oben jemand was entscheidet oder ich Verantwortung abgeben kann. Und das finde ich aber einen ganz interessanten Punkt, weil wir einfach dazu auch erzogen wurden. So. Und es gibt ja dieses schöne Zitat von Judith Mustafa, die Verhältnisse prägen das Verhalten. Und das finde ich nochmal total gut. Also was für Verhältnisse haben wir in den Organisationen hergestellt, dass die Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, dass sie eben nicht in die Verantwortung gehen und dass sie sich denken, oh Gott sei Dank ist bald Freitag. Also was müssen wir praktisch an den Verhältnissen ändern und an den Organisationen ändern, dass die Menschen wieder Lust haben mitzumachen und zu gestalten.
Und das ist ja auch ein Thema, was uns in anderen Bereichen der Gesellschaft immer wieder begegnet. Also wenn wir in der Krise sind, wir sind ja in einer sehr großen oder in der Polykrise sogar, schreibst du ja auch von, dann tendieren wir dazu, auf die da oben in der Politik zu schimpfen, als ob die das verbockt haben und wir beurteilen das jetzt. Oder wenn die Fußballnationalmannschaft nicht gut spielt, dann haben wir auch immer schnell ein Urteil. Ja. Aber bei der Arbeit, du schreibst ja auch davon, wir sind die Arbeit und wir prägen die Arbeitswelt. Aber irgendwie fällt uns das schwer, auch unsere Verantwortung zu erkennen oder anzunehmen.
Ja, ich finde, es hat so beides. Also ich finde schon auch richtig, dass wir auf die Politiker gucken, weil das ist ja auch deren Job, die Rahmenbedingungen irgendwie hier zu stellen. Und Lalou sagt es ja auch immer so schön, es geht darum, diesen Raum zu halten. Und das ist ja auch die Aufgabe des Unternehmens, diesen Raum zu halten. Also es geht ja nicht darum, dass irgendwie, keine Ahnung, 5000 Leute im Unternehmen gemeinschaftlich Strategie entwickeln und gemeinschaftlich alles immer machen, sondern ich finde diesen Teil, dass wer gibt denn hier den Rahmen vor und wer unterstützt uns so. Und das ist ja auch eine berechtigte Frage an die Politik im Moment. Also wer gibt uns auch eine gewisse Sicherheit und sorgt für gutes Leben? Und das ist ja letztendlich deren Rolle. So, also das finde ich schon richtig. Hm. Und da drin dann in diesem Kontext, also gleich und da drin, dass man sich da drin dann irgendwie auch bewegen kann und entwickeln kann, also auch in den Organisationen, in den Unternehmen. Und gleichzeitig geht es darum, dass wir alle mehr darüber nachdenken, wie Arbeit gut sein könnte und was ist gute Arbeit für mich. Also das ist ja dieser Teil der Selbstwirksamkeit, der auch in dem Buch ganz wichtig ist, zu sagen, wie gestalte ich denn mit und wie ändern wir die Verhältnisse, dass die Menschen wieder gerne mitmachen und auch mitentwickeln und ihre Ideen einbringen. Und dann wird es immer Leute geben, die sagen, wisst ihr was, und vielleicht auch in einer persönlichen Situation sind, wisst ihr was, ich komme hierher zum Geld verdienen, fertig. Und das ist auch okay, aber dann sollen sie wenigstens nicht stören so, oder nichts aufhalten.
Ja, du hast dich ja schon lange mit dem Thema Arbeit und Zusammenarbeit beschäftigt. Ihr bildet auch aus mit Les Enfants Terribles, publiziert dazu. Und dann jetzt also dieses Buch Gute Arbeit mit Ausrufezeichen, interessanterweise, eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich will jetzt nochmal ein Buch dazu schreiben?
Also erstmal war das für mich mal so ein Einsammeln von all dem, was ich gemacht habe. Also ich hatte irgendwie so für mich das Gefühl, ich muss das mal alles einsortieren, zusammentragen. Also ich bin ja so eine Kombiniererin. Also ich gucke ja immer in unterschiedlichsten Konzepten. Also deshalb glaube ich ja auch nicht dran, dass man jetzt nur ein Scrum Master werden muss und dann wird es schon in der Organisation, weil es einfach nur eine Perspektive ist so. Sondern, also ich sammle total gern ein und verbinde dann wieder neu. Und das wollte ich einfach, also ich würde es für mich irgendwie so zusammenfassen, aufräumen, so war das eine. Und das war auch so das Grundkonzept eigentlich, was ich an den Verlag geschickt habe. Und dann haben die gesagt, ja, mach. Und dann habe ich aber nochmal, und das war wirklich so, das glaube ich, das eines der Highlights beim Buchschreiben, dann habe ich nochmal so drei, so Art Fokusgruppen gemacht, habe Leute eingeladen, also Alumni aus unserer New York-Ausbildung, Kundinnen, andere Experten, Expertinnen, und habe nochmal gesagt, okay, wenn ich das jetzt schreibe, hier ist das Konzept, das habe ich abgegeben so beim Verlag, wenn ich das jetzt schreibe, wie müsste das sein, dass es ein gutes Buch wird? Und das hat das Ganze nochmal so, das hat mir nochmal echt so einen Dreh gegeben, weil ich gemerkt habe, dass diese Selbstwirksamkeit-Thema so der Fokus ist, also das viel mehr rauszustellen. Und die haben alle gesagt, so schreib deine Erfahrungen auf, schreib das auf, was funktioniert hat in den Unternehmen. Und was du glaubst, was man tun müsste, könnte, um auch wirklich Veränderungen zu machen. Und das war dann nochmal so ein, ja, es hat es nochmal verändert, finde ich. Und das war eines der besten Dinge, was ich tun konnte beim Buchschreiben. Andere Fragen, wann wäre das hilfreich?
Hast du denn den Eindruck, dass Selbstwirksamkeit schon den Stellenwert in Unternehmen hat, den es verdient?
Nee, ich glaube, die wenigsten haben da, also genau, also es ist ja ein richtiges Konzept, so, das habe ich mir ja nicht überlegt, sondern das ist von Albert Bandura, dem Lernforscher, ist auch aus den 70ern, 80ern, da ist, also wenn man mal so ein bisschen recherchiert, unfassbar viel Gutes entstanden. Bisschen schade, dass das nicht so richtig zu uns alles durchgedrungen ist. Aber das ist ja ein Konzept, das sagt, dass wir alle selbstwirksam sind und sein können. Also das ist eine Fähigkeit. Es ist nichts, was wir lernen müssen oder was mit sozialer Schicht oder Herkunft zu tun hat. Und das finde ich so schön daran. So, und es geht darum, das zu wecken. Und nein, ich glaube nicht, dass es in den Organisationen ist. Also ich glaube, das Einzige, was die ja immer machen, ist so, die sollen mehr Verantwortung übernehmen. So. Das heißt, mehr arbeiten und besser arbeiten und unkomplizierter sein, ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter, würde ich mal schätzen. Genau, aber nein, also das Konzept ist wenig verbreitet. Also Bandura kennen auch wenige.
Ich muss da beim Lesen deines Buches auch ein bisschen an das Buch Strengt euch an von Wolf Lotter denken. Da geht es auch sehr um Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit. Mhm. Und da sprachen wir, erinnerte ich mich auch drüber, dass Friedrich Bergmann ja diese Frage in den Vordergrund stellte, was willst du wirklich, wirklich? Und ob man nicht auch in Unternehmen mal diese Fragen mehr stellt. Und dann sagt er, er hat das auch schon erlebt, dass dann Unternehmensleiter und Leiterinnen auf ihn zukommen nach dem Motto, machen Sie mir hier nicht die Leute rebellisch. Nachher wollen die noch was ganz anderes. Also das ist ja ein interessantes Thema, dass wir einerseits sagen, wir wollen, dass die Leute empowered werden. Aber am Ende des Tages sollen natürlich die Unternehmen auch erfolgreich und vielleicht noch erfolgreicher agieren können.
Ja, also das ist ja irgendwie, wir sind ja als arbeitende Menschen in den Organisationen so. Wir gehen ja dahin, weil wir das Unternehmen unterstützen wollen, dass sie den Zweck erfüllen kann und dass ich dafür dann Geld bekomme. So, das ist ja der Deal letztendlich. Und ich bin ja nicht da, um mich selbst zu verwirklichen. So, ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn dann immer so über dieses, wir müssen alle bringen, also unseren Purpose da irgendwie ein, wo ich denke, so, wie soll das denn funktionieren? So, das Unternehmen hat einen Purpose und dem schließe ich mich an und bringe praktisch meinen Teil mit dazu. Und von daher ist es total verständlich. Also da, ich glaube, es geht immer darum, also nochmal, es geht diesem Lalu-Ding den Raum halten, also in diesem Rahmen und diesem Raum. Und da können dann Dinge sich entwickeln und da kann ich meine Kompetenzen einbringen. Aber ich bin eben da, um zu arbeiten. So, das ist ja keine Selbstverwirklichungs- oder Hobbygeschichte.
Ja.
Und ich kenne das übrigens mit dem, dass die Menschen nervös werden mit unserem Les Enfants Terribles-Titel, also ein Enfant Terrible reinzubringen in die Organisation. Ich merke schon auch, wenn ich dann sage, ich komme daher, dann schlucken die auch schon manchmal so nach dem, oh Gott, ja.
Unruhe.
Das macht die mir alle aufmüpfig irgendwie.
Es gibt ja auch die Organisationsrebellen, Corporate Rebels, Rebels at Work. Also das klingt ja alles schon sehr nach Unruhe, die man sich da reinholt.
Ja. Ja, und ich merke so, dass mich das vor 10 Jahren, fand ich das total toll. Und ich merke jetzt so, wenn ich in ein Unternehmen komme, also in dieser Rolle als Beraterin oder jetzt auch für die Ausbildung, die wir jetzt wieder starten ab April, so, und ich merke, dass das Enfant Terrible, ich habe so das Gefühl, ich bin da so ein bisschen rausgewachsen. Also ich finde es immer noch gut, ich finde es immer noch eine tolle Marke und ich finde diese Gedanken dahinter auch gut, aber ich habe so das Gefühl, so das, also für mich jetzt so persönlich, das könnte jetzt nochmal so einen anderen Dreh kriegen.
Ich denke da halt auch wirklich an dieses Apple-Manifest, das hast du ja auch nochmal am Ende. This is to the crazy ones, also die Querdenker, als der Begriff noch gut war. Diejenigen, die den Status,
darf man leider nicht mehr benutzen.
Die den Status quo in Frage stellen, ne, die mal unangenehme Fragen stellen, die braucht es ja offensichtlich auch vielleicht sogar heute mehr denn je. Also du fängst in dem Buch ja, wie gesagt, auch an mit so ein bisschen auch der Geschichte der Arbeit, leitest das nochmal so ein bisschen her und kommst dann zu dem Status, den wir heute haben. Was hat denn die New Work-Bewegung, wenn man sie so nennen will, mit Publikationen, die dann ja noch dazu kamen, eine neue Narrative und andere und wie gesagt, ganz viele Bücher und Dokumentationen und wie gesagt, Events. Was für einen Effekt hatte die auf die Arbeitswelt? Hat die sich jetzt verbessert?
Also ich finde schon, dass viel passiert ist so und dass sich viele Leute auf den Weg gemacht haben, dass viele angeregt wurden, über Arbeit anders nachzudenken, auf jeden Fall. Also das ist also unbenommen. Aber ich glaube, es hatte nicht den durchschlagenden Effekt, den wir uns alle gewünscht haben. Und ich glaube, jetzt ist so ein Punkt. Und dann ist es ja auch so, hat sich so ein bisschen verlaufen und versickert irgendwie. Also wir waren dann, also diese ganzen Bewegungen, Organisationen, wir waren dann alle auch nicht mehr so eng im Austausch. Ich glaube, das ist dann auch, dann kam Corona so, da mussten viele von uns ja auch gucken, wie geht es weiter. Dann wird es in den Firmen, also Menschen, die dort New Work machen, dann wird es da jetzt immer enger so, da ist wieder zurück auf los, wir machen doch wieder Top-Down. So, und ich glaube, jetzt ist aber wieder eine Zeit aufzustehen und sagen so, hallo, weitermachen, ja. Also the crazy ones, so, wir müssen wieder, es ist einfach gut, sich wieder auf den Weg zu machen. Ich hatte mit Sven Franke gerade so einen schönen Austausch dazu, weil wir gesagt haben, so eigentlich ist jetzt wieder die Zeit, wieder loszulegen und wieder Dinge zu machen.
Genau, weil das entstand ja auch in einer Krise. Und Krise hat ja auch die Möglichkeit, dass etwas Neues entstehen kann.
Absolut.
Was ist denn Arbeit für dich? Es gibt ja unzählige Definitionen. Ich habe mal Perplexity, das ist ja mein Lieblings-KI-Tool, habe mal gefragt. Perplexity sagt, Arbeit ist eine zielgerichtete, soziale und bewusste menschliche Tätigkeit, die sowohl körperliche als auch geistige Aspekte umfasst. Was ist es für dich?
Na, ich habe irgendwann beschlossen, dass Arbeiten für mich was sein muss, was gut ist, so auf ganz unterschiedlichen Ebenen, dass es mir Spaß machen muss. Und als ich so diesen zum ersten Mal wirklich diesen Personaljob gemacht habe, das war für mich eine totale Erfüllung. Also weil der Kontext war total gut, meine Chefs waren total super, ich konnte ganz viele Dinge tun und ich habe da gemerkt, so mich so einzubringen mit dem, was ich kann, wie ich bin, also so sein zu dürfen, wie ich auch bin, nämlich manchmal eben das Enfant terrible, das ist einfach gut. Mhm.
Ich fand da übrigens das Vorwort ganz toll von deinem Buch und da gibt es eine schöne Natalie, Stelle, ja, die ich nochmal mitgebracht habe. Da geht es um Arbeit und damit verbunden das erfüllende Gefühl, dass sich das eigene Leben in die richtige Richtung bewegt. Das fand ich toll. Das hat ja noch einen viel größeren Kontext als jetzt nur, ich arbeite jetzt für den Kunden, die Kundin, was auch immer, sondern es hat ja mit der Lebenszeit und vielleicht sogar dem grundsätzlichen Ziel, was man mit dem Leben verfolgt, zu tun, ne? Also guckst du schon auch philosophisch auf Arbeit, welche Bedeutung das für uns als Menschen hat? Weil aktuell reden wir ja auch darüber, dass uns Technologie immer mehr Arbeit abnehmen kann. Vielleicht haben wir irgendwann ja gar nicht mehr so viel zu arbeiten wie früher.
Ja, also vielleicht ist es auch dieses, also es gibt ja so zu gucken in Richtung Beschäftigung. Also und wo ist es dann auch losgelöst von einem Zwang, Geld zu verdienen? Also das ist ja auch so im Sinne von Bergmann, nämlich zu sagen, ich sorge für die Gemeinschaft, für mein Drumherum, für die Gesellschaft. Also was ist dann, also wie wird sich Arbeit verändern? Ich finde es auch dieses ganze Thema, ich traue mich ja auch gar nicht mehr, diesen Begriff Zukunft von Arbeit zu verwenden. Das habe ich früher oft benutzt, so weil ich kann, also ich habe null Ahnung, wie unsere Arbeiten in 10 Jahren aussehen wird. Und ich glaube, es kann gar keiner voraussagen im Moment. Also was wird sich KI-technisch entwickeln? Wie, also was hat es dann für einen Impact? Das finde ich nochmal super spannend, was da draus wird.
Du schreibst ja auch viel davon, dass wir mehr über die Systeme sprechen müssen, wenn wir Arbeit verändern und verbessern wollen. Jetzt haben wir auch unsere Systeme nach wie vor in unseren deutschen Unternehmen hier, in unserer Arbeitswelt. Du schreibst auch, wir bräuchten eigentlich ein New Work Betriebssystem. Ich habe mich gefragt, wer oder wie spielt man denn das Update auf? Also, wie kommen wir dahin?
Ja, das ist eine gute Frage. Also letztendlich ist es eine Entscheidung. So, also das ist wirklich zu sagen, wir wollen anders arbeiten. Das ist, glaube ich, das Erste so und nicht zu überlegen, ah, irgendwas müsste sich verändern, sondern es geht wirklich darum, ganz klar zu sein, sagen, wir, also ich sage jetzt mal Management, wollen die und die Form von Organisation. Und letztendlich, wenn wir wirklich ein anderes Betriebssystem wollen, also ich beschreibe ja auch so Schritte für gute Veränderung. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass der Fisch halt eben von oben stinkt. So. Also wenn ganz oben nicht die Entscheidung getroffen wird, wir wollen es machen in aller Konsequenz. Und wir denken auch über unsere eigenen Rollen nach und über unsere Bewertung von Menschen, unsere Haltung gegenüber Menschen oder Haltung gegenüber Arbeit, dann wird das einfach nicht funktionieren. Ja? Also wenn wir wirklich so einen tiefgreifenden Wandel in der Organisation wollen. Und alle Organisationen, wo ich sehe, dass das stattfindet, da ist es das Management, was ganz bewusst sagt, wir wollen es so. So, und das ist unsere Vorstellung. Und ich glaube, dann kann das wirklich tiefgreifend passieren. Und dann geht es darum, seinen eigenen Weg zu finden. Also es gibt ja dieses wunderbare Buch von Peter Block, The Answer to How is Yes. Also nicht immer zu gucken, so, oh, was machen andere und diese Best Practices, hat es da auch wirklich funktioniert, sondern es geht darum, sein eigenes Ding zu finden und auszuprobieren, weil durch diese eigenen Erfahrungen dann auch wirklich Dinge entstehen. So, ich kann halt nicht copy-paste, ich kann nicht sagen, gut, wir stellen wir 10 Agile Coaches ein, da wird es hier schon. Das geht einfach nicht, ja. Das bringt das System, glaube ich, mehr durcheinander, als dass es irgendwie letztlich hilft. Und gleichzeitig ist es, und das, darum geht es ja auch im Buch, geht es aber darum, dass jeder von uns sich Gedanken darüber macht, wie diese gute Arbeit sein soll. Und jeder kann seinen Beitrag leisten, auch in der Organisation. Ich glaube, die Geschichte habe ich jetzt schon 20 Mal erzählt, aber ich hatte so ein sehr schönes, großes Transformationsprojekt. Und da gab es nach so ein paar Wochen mit so Meetings im Management, hat einer gesagt, er lässt jetzt immer die Tür auf im Büro. Und wenn jemand vorbeikommt, sagt er wieder Hallo. Oder sagt er Hallo. Und dadurch hat sich einfach ganz viel, also dann drehen die Menschen um, kommen wieder zurück und sprechen mit ihm so. Und er hat gesagt, es hat sich so viel verändert dadurch, durch dieses Türauflassen und Hallo sagen. Und das finde ich eben auch. Also es geht immer so in diesem eigenen Wirkkreis eben auch. Ich kann immer, 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 immer jederzeit gucken, wie ich einen Beitrag leisten kann und wie ich Dinge einfach in meinem Umfeld, in meinem kleinen Umfeld besser machen kann. Und freundlich sein ist zum Beispiel so ein ganz wesentlicher Aspekt.
Das habe ich auch mal erlebt, die Open Door Policy, die wurde dann vom Vorstand angeordnet. Das fanden erst viele doof. Ja, das zieht ja dann, das ist ja kalt und ja, ich brauche meine Ruhe beim Telefonieren. Gibt es immer viele Gründe. Gibt es ja immer, wenn es eine Veränderung gibt, die von irgendwo herkommt. Das geht ja schon bei kleinen IT-Systemen los. Ne? Das alte war doch viel übersichtlicher, was eigentlich nur bedeutet, dass man sich selber halt drin zurechtfand über all die Zeit.
Ja.
Du hast gesagt, man muss einen eigenen Weg finden, auch als Organisation. Warum reden wir eigentlich mittlerweile so wenig über Holokratie und alternative Modelle? Also ich kriege davon gar nicht mehr so viel mit.
Nee, das stimmt. Ja, ist irgendwie abgeflacht. Naja, ich glaube, weil dieses ganze Holocracy-Thema, ich glaube, man müsste nochmal zurückgehen auf die Soziokratie und sich das angucken und mal gucken, was heißt es jetzt für die Organisation. Also es geht ja immer darum zu gucken, was heißt es für die Organisation. Ich glaube, dieses ganze Thema Holocracy war so ein zu enges Korsett auf eine Art und Weise. Also viele, die das gemacht haben, sind ja dann auch wieder zurückgegangen und gesagt so, oh, wir lassen das jetzt oder wir wandeln das um so. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige zu sagen, was sind die Grundzüge da drin, was finden wir spannend und sich das rauszuklauen, was irgendwie gut funktioniert und zu überlegen, was ist denn da die Grundhaltung drin, was sind die Grundmuster, was ist das Grundkonzept und dann zu überlegen, wie geht es dann in der eigenen Organisation.
Wir hatten hier an der Schule bei uns in Rostock, an die unsere beiden ältesten Töchter gehen, die Don Bosco Schule, da hatten wir mal eine Meetup-Reihe veranstaltet. Der Schulleiter, der macht übrigens auch erfolgreich Podcasts, mittlerweile auch an der Schule machen die übrigens einen Podcast, auch ganz cool.
Ah, sehr gut.
Ja, und toll. Dann haben wir diese Meetup-Reihe zusammen gemacht. Ich habe das ein bisschen moderiert in der Corona-Zeit. Und da haben wir uns so unterschiedliche Köpfe eingeladen, die auch so zu neuem Arbeiten, neuem Lernen Impulsvorträge gemacht haben. Das Ganze haben wir, da haben wir die ganze Schulgemeinschaft eingeladen. Also nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern auch alle Lehrenden und Eltern. Und dann haben wir gesagt, es reicht uns noch nicht, wir streamen das auch noch auf YouTube. Und das hat richtig Fahrt aufgenommen. Und unter anderem war dabei Margret Rasfeld.
Margret, ja, ich wollte gerade sagen.
Schöne Brücke zu deinem
Schöne
Buch
Grüße.
Wieder. Genau, denn sie ist ja auch in deinem Buch drin. Und Und es ist ja auch so ein interessantes Beispiel, die evangelische Schule, die sie dort mit aufgebaut hat, die auch einfach einen anderen Ansatz geht. Und sie erzählt, ja, das hat sie bei uns erzählt, das ist in deinem Buch ein bisschen zu lesen und sie hat darüber ja auch viel geschrieben. Ich glaube, sie hat sogar Angela Merkel auch mal beraten, wenn ich mich recht erinnere.
Kann sein, ja.
Es sind ja eigentlich, es ist ja eine Geschichte, die zeigt, dass es anders gehen kann. Und trotzdem bleiben wir in diesem alten hierarchischen System. Also ich frage mich halt, warum lassen wir uns da nicht mehr inspirieren?
Ja, also ich denke da auch immer drüber nach und denke, also jetzt auch mit diesem ganzen Wandel mit Trump und Musk und den ganzen Herren, die da jetzt alle auflaufen, die wahrscheinlich alle in Panik sind, dass sie ihre Macht verlieren und ihren Status und irgendwie so. Ich habe heute Morgen Caroline Herfurth, die Schauspielerin, jetzt auch Regisseurin, hat bei TTT heute Morgen, war ganz interessant auf Instagram, habe ich das gesehen, so zitiert zu sagen, so jetzt kommen die alle wieder, weil sie denken, so mit diesem ganzen Woke und so und man zerstört ihre Welt sozusagen. Und die hat dann heute Morgen gesagt, es ist aber alles schon in Bewegung. Leute, macht euch keine Sorgen, es wird schon. Das fand ich irgendwie richtig gut. Also ich glaube, es ist eine Bewegung, es ist eine Veränderung, die einfach auch Zeit braucht. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir alle nicht so machtbesessen und profilierungssüchtig und vielleicht auch nicht so krankhaft sind, wie die Menschen, die das andere so vorantreiben. Also, und es ist, glaube ich, wirklich so ein Thema. Also, so gäbe es einen Trump im Guten sozusagen, ganz schwierig, weil der Typ ist einfach ein Psychopath und so. Und die Menschen, die andere Dinge voranbringen, sind eben keine Psychopathen und haben keine narzisstischen Züge und haben nicht Allmachtsfantasien und so. Und da ist so eine, also, wie kriegen wir da eine andere Energie rein? Und ich denke aber so mittellangfristig, also, ich bin immer noch guter Hoffnung, dass sich das andere über die Zeit durchsetzt, hoffentlich.
Wir bleiben optimistisch, ne?
Das ist auf jeden Fall.
Das ist mir ja auch immer sehr wichtig.
Ja, nicht aufgeben, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja.
Richtig toll fand ich auch die Stelle in deinem Buch, da geht es auch um die Diskussion, um den Begriff New Work, brauchen wir den noch? Ja, nein, ich halte mich da jetzt auch nicht so dran fest. Als ich meinen Podcast gestartet habe 2018, da waren wir noch so in der ersten Hype-Phase, da war das wirklich auch neuer, also immer noch für viele neuer Begriff und heute können ihn viele gar nicht mehr hören. Aber es geht nicht um den Begriff, sondern es geht um eine sehr wichtige Frage, die du dort stellst, nämlich, was braucht die Welt? Und das fand ich nämlich wichtig und gut, gar nicht so über diese Überschriften zu diskutieren. Das bringt ja überhaupt gar nichts. Das ist halt ein Containerbegriff. Und der eine legt da seine Möbel rein und der nächste legt da seine OE-Maßnahme rein. Aber es geht um die Frage, was braucht die Welt? Also vielleicht auch sogar nochmal, was brauche ich als Mensch? Aber auch, was braucht mein Umfeld? Wie gehst du mit der Frage um? Du persönlich, aber auch ihr in eurer Arbeit, ihr bildet ja auch aus. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dieser Frage sagen, weil ich finde die sehr zentral.
Na, ich finde drum, es geht darum, dass die Menschen anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Also, dass sie über ihren eigenen Tellerrand rausgucken und dass sie sich, dass sie gucken, so was wäre denn gut jetzt für unsere Welt und das einfach in einem größeren Kontext irgendwie miteinander zu sehen. Und klar müssen wir irgendwie auf diese ganzen Themen wie Nachhaltigkeit und sonst was gucken. Also, das ist einfach, sonst gibt es uns halt irgendwann einfach nicht mehr. So, und es gibt uns auch nicht mehr, wenn wir nicht mal anfangen, darüber nachzudenken, wie wir besser im Miteinander sein können, anstatt uns irgendwie hinterrücks so Messer in den Rücken zu hauen, sondern, also es sind ja alles so Faktoren und ich glaube ja sehr an das Gute im Menschen und das wissen wir auch alles. Es geht darum, sich darauf wieder zu besinnen und da wieder Klarheit zu kriegen und dafür einzustehen und sagen, ja genau, das ist der richtige Weg und das ist auch wichtig. So, und ich glaube, es wissen alle mittlerweile, dass unsere Erde irgendwie am Abgrund steht und dass wir was tun müssen. Und zu gucken, was kann ich dann in meinem Wirkkreis dafür tun? Also wie will ich dafür einstehen? Wie will ich das sichtbar machen? Und wie will ich das jeden Tag leben? Und das ist auch ein wichtiges Thema in unserer Ausbildung. Also ja, bei uns gibt es auch Konzepte, Methoden und Tools und so, natürlich. Aber es geht immer wieder darum, dass wir gemeinsam reflektieren, kann Arbeit gut sein? Und wir haben ja viele Leute, die in der Ausbildung teilnehmen. Das ist ganz interessant. So, die meisten zahlen das selbst, weil sie sagen, das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Weil sie sagen, ich will das für mich machen, ich will auf dieser Reise rausfinden, was für mich Arbeit gut macht und wie ich das leben kann und wie kriege ich das in meiner Organisation umgesetzt. Und ich will nicht, dass hinterher einer kommt und sagt, so, was haben Sie denn genau gelernt und so, sondern ich will das für mich machen, also eine ganz bewusste Entwicklung. Und deshalb treffen sich da auch immer so viele Gleichgesinnte. Also es ist immer einfach eine total gute Runde an Menschen.
Und wahrscheinlich werden sich auch einige irgendwann noch selbstständig machen, könnte ich mir vorstellen, wenn die so auf ihrer Journey sind. Es geht auch um Selbstverwirklichung. Hast du den Eindruck, dass vielleicht auch durch die nachkommenden Generationen Selbstverwirklichung im Kontext Arbeit wichtiger wird oder mehr in den Vordergrund kommt oder nicht?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht im Kontext Arbeit, sondern es wird insgesamt einfach wichtiger. Also wird ja oft geschimpft, dass die alle keinen Bock mehr haben und lieber surfen gehen oder irgendwie so und nur noch 3 Tage arbeiten wollen. Aber ich glaube, man muss es einfach als eine Gegenbewegung sehen zu dem, was ihre Eltern auch erlebt haben oder vielleicht auch Großeltern erlebt haben. Die haben nämlich alle geschuftet wie die Wahnsinnigen, waren jetzt auch nicht wirklich glücklicher oder glücklich. So, also und dann sehen sie, dass die Welt irgendwie zugrunde geht. Also wieso soll ich das Prinzip oder Konzept meiner Eltern irgendwie weiter vortragen? Das ist doch ein totaler Wahnsinn. Und ich finde es einfach so eine Gegenbewegung, die da, vielleicht ist die ein bisschen überzogen im Moment, aber so ist es halt auch mit neuen Generationen. So, da kann man sich auch drüber aufregen und also habe ich ganz viele Gespräche mit Führungskräften, die dann so, ja, die haben immer keinen Bock und so. Ich denke so, ja, aber das ist einfach jetzt halt das, was sich entwickelt und es geht darum, damit irgendwie auch gut umzugehen, auch in den Organisationen.
Vielleicht sind das die neuen Les-Enfants terrible.
Ja. Ja, ich finde das manchmal auch ein bisschen zu viel und ich merke schon auch, dass ich dann alt werde und denke so, oh, das nervt irgendwie. Also ich kann das total nachvollziehen, aber es ist halt, wie es ist so. Es geht darum, das aufzunehmen und zu gucken, was ist da auch das Gute daran. Und ihnen vielleicht auch einen Raum zu geben, also vielleicht auch dann wieder Grenzen zu ziehen, sagen, ja, verstehe ich alles, aber du bist hier in der Firma, ne, so, und wie kannst du da einen guten Beitrag leisten, so, sich von dem auch nicht so
wuschig zu machen. Es ist ein Deal, ne, den man da macht, ja, an genau, der Stelle. Es ist genau, nicht nur ein Laden, in den du kommst und suchst dir was aus, sondern es ist hier ein Deal und entweder du machst den Deal oder halt nicht.
Ja, finde ich auch.
so diese Kommunikation. Aber vielleicht dürfen die Unternehmen in ihrer Arbeitgeberkommunikation da auch ein bisschen anders rangehen, weil die versprechen dir ja alles und dann sieht es nachher vielleicht gar nicht so aus, ne?
Dieses Employer Branding, das ist ja so eins meiner gehasstesten, also grauenhaft, ja. Ich finde das einfach so furchtbar.
Hier im Podcast, ich weiß nicht mehr, mit wem ich drüber sprach, und mein Gast versprach sich und ich fand das so genial und der meinte Employer Blending und ich sage, genau ja. Das ist es. Employer Blending.
Ja, und das ist auch also ich verstehe gar nicht, ich meine, da muss man doch irgendwie so mal eine Minute drüber nachdenken, aber ist einem klar, dass man wahnsinnig viel Geld zum Fenster rausschmeißt. So, man muss Leute bezahlen, die diese Kampagnen machen, dann muss man die Kampagnen irgendwie bezahlen. So, dann kommen die Leute in die Organisation und dann gehen die sowieso in der Probezeit wieder, weil sie merken, das ist es gar nicht, was das alles kostet, ja, dann nehme ich doch lieber das Geld und überlege mir, ob man nicht wirklich nochmal anders über die eigene Kultur und das Zusammenarbeiten in der, also dass es wirklich besser wird. Und es geht ja auch gar nicht darum, eine 180-Grad-Wende zu machen. Ich glaube, neulich hat einer meiner Kunden gesagt, Veränderung ist nicht aufzuhalten, sozusagen. Also wenn man anfängt, kleine Dinge zu tun, da passiert auch schon ganz viel. So, ich glaube, es ist immer so die Angst davor, dass jetzt alles anders wird und man völlig die Kontrolle verliert über dieses Unternehmen und über die Menschen. So.
Ja. Mir gefiel mal dieses Zitat von dem Zappos-Gründer gut, your culture is your brand. Das fand ich immer toll.
Ja,
einfach zu sagen, wir sind hier auf dem Weg. Es läuft auch nicht alles prima, aber wir haben irgendwie eine Idee, wo es hingehen soll und wir brauchen dich, um da hinzukommen. Ne? Das wäre doch mal eine schöne Kommunikation und nicht zu sagen, bei uns ist alles super und noch superer als bei den anderen. Das ist ja unglaubwürdig und ich glaube, das spüren die Menschen auch langsam.
Klar, die Leute sind ja nicht doof. Aber wenn natürlich wenn das Unternehmen aber gar nicht auf dem Weg ist, dann kannst du das ja auch nicht schreiben. So, die meisten sind ja gar nicht auf dem Weg, sondern die wollen einfach nur, dass die Leute irgendwie arbeiten und funktionieren.
Auf dem Weg zurück also, sind sie.
Ja, wohin auch immer.
Dann gibt es halt dieses, könnte man sagen, Vision Washing. Ne? Wir haben jetzt einen Nordstern und da wollen wir jetzt irgendwie alle hin.
Krass,
und wir haben auch schöne Werte.
Das ist alles so grauenhaft.
Das kennst du ja auch alles aus eurer Arbeit der Beratung, ne?
Ach,
auch diese Werte, die ähneln sich ja erstaunlich oft, oder?
Ach, das du kannst, also ich weiß auch nicht, wie viele Post-its ich schon gesehen habe, wo Transparenz und Vertrauen drauf stand. Und das stimmt ja auch alles.
Respekt.
Also ich würde es jetzt auch.
Ja,
Respekt, genau. Aber das stimmt ja auch, das wollen ja auch die Menschen, aber es ist halt im Alltag. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch geführt mit einer Freundin, die ist Strategieberaterin, die sich nämlich überlegt, ein Buch zu schreiben. Und da kamen wir dann auch drauf und dann hat sie gesagt, weißt du, diese ganzen Strategiebücher sind auch alles, also es ist alles so Männerarbeit, also sind alle Männer. Und dann habe ich gesagt, so ja, vielleicht braucht es mal Female Strategy, also vielleicht braucht es da eine andere Perspektive, weil sie gesagt hat, das geht eigentlich total einfach und ganz anders und diese Fake-Dinger mit diesem Nordstein, der sowieso nie erreicht, so, also vielleicht muss man da mal in diesen Strategiebegriff. Also Stefanie, dies ist eine Nachricht für dich, du musst dieses Buch schreiben.
Aber Mark Zuckerberg hat doch gesagt, wir brauchen mehr maskuline Energie.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bestimmt.
Lassen wir mal so stehen.
Ja, das muss mir, glaube ich, einfach nichts
dich,
zu sagen.
Beschäftigen dich diese Tech-Milliardäre?
Ja, klar. Also, ja.
Was, ich meine, die sind ja die mächtigsten, auch meistens Männer. Also,
ja, sind alles Männer.
Gibt es eigentlich Frauen, die uns einfallen? Nee, ne?
Nee, das einzig dekorative Element war ja die Frau von Herrn Bezos, mit tief dekoltiert, so genau. Ansonsten waren das nur, sind alles Männer, ja, genau. Und ich habe dann überlegt, da Apple jetzt da auch dabei war, ob ich irgendwie dann doch nochmal eine andere Marke.
Ob du dir dein MacBook zurückgibst. I bought this MacBook before. Wie dieser Tesla-Aufkleber.
Alle geben jetzt die Teslas ab und ihre MacBooks, genau. Ja, es ist einfach unfassbar.
Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance, mehr zu gucken, was wir in Europa haben und können und vielleicht auch noch machen sollten.
Ja.
Also ich erinnere mich auch so 2014, 15. Als es noch so StudiVZ und so weiter gab, da gab es ja auch so die Idee, es bräuchte mal so ein europäisches, ein sicheres, reguliertes Social Network zum Beispiel. Dazu kam es nie so richtig.
Nee.
Und jetzt laufen alle von Twitter X weg. Ich weiß nicht, ob da noch Leute sind, aber du hast es ja auch bei Facebook das Thema, dann gehören Instagram und WhatsApp dazu. TikTok brauchen wir gar nicht anfangen. Also, ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, wem gehört eigentlich LinkedIn?
Microsoft. das ist ja immer noch alles im Rahmen, glaube ich. Aber auch da gibt es so Hate Speech Team. However, vielleicht ist es trotzdem eine Chance, auf uns in Europa zu schauen und zu gucken, was können wir dann auf die Beine stellen, weil wir uns vielleicht auch in der Vergangenheit da so ein bisschen abhängig gemacht haben. Und das ist ja wiederum die Frage, was braucht die Welt, was braucht unsere Welt jetzt eigentlich, was können wir für einen Beitrag leisten? Ne? Da kommen wir wieder zurück zu deinem Buch eigentlich. Und vielleicht nochmal abschließend, wer sollte das Buch lesen?
Ja, alle. Ja, das ist so, ich finde es wirklich, es ist echt nicht, auch die Diskussion hatte ich gestern so von der Positionierung, es ist ja eher so ein Fach-Sachbuch irgendwie, aber dieser ganze Teil Selbstwirksamkeit, ich überlege ja schon, ob ich nicht nochmal eins schreiben soll, was ein bisschen mehr in die Breite geht und was dann auch im Bahnhofsbuchhandel liegt, also dieses Selbstwirksamkeitsthema nochmal mehr rauszustellen. So, also das ist schon, also da steckt einfach ganz viel drin, was jetzt nicht nur rein, ich bin eine Führungskraft und wie geht denn neues Arbeiten oder wie geht Veränderung, sondern da, genau, es geht ja weiter. Also so viele, also alle. Ja.
Also next book coming soon.
Na, das weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal antun, also weil die 2,5 Jahre, also genau, das ist ja am Anfang gefragt, so wie lang. Also es hat sich dann, ich habe ja gedacht, ich schreibe es in 3 Monaten runter. Das war leider gar nicht so. Es war in Teilen echt ein grauenhafter Prozess.
Hast du dir nicht von ChatGPT helfen lassen?
Nee, weil ich wollte es ja auch selber. Ich weiß auch nicht, nee, habe ich nicht.
Aber ja, genau. Ich finde es ja auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt mir gerade ein Buch bestellt von Reid Hoffman. Das ist einer der LinkedIn-Gründer und auch so eine Tech-Größe aus dem Silicon Valley. Mhm. Der hat jetzt ein neues Buch geschrieben zu KI. Da geht es so um die KI-Agenten, wie die uns eigentlich zukünftig mehr helfen können. Und der sagt ganz offen, dass er auch KI benutzt hat, um dieses Buch zu schreiben, weil es geht ja am Ende des Tages auch darum, wie wir mit KI besser arbeiten können. Das ist ja in Deutschland immer noch so, Aber natürlich geht es auch darum, wie bedienen wir die KI. Ne? Es geht ja nicht darum, wir geben alles ab und wollen nichts davon wissen, sondern wie arbeiten wir mit diesen Tools, mit diesem Werkzeugkasten halt zusammen. Naja, wir sind gespannt. Aber jetzt haben wir erstmal noch dieses Buch und darüber zu reden. Wir tun natürlich alles in die Shownotes. Wer das Video sieht, hier tue ich es nochmal in die Kamera. Gute Arbeit. Ausrufezeichen. Ist ja eigentlich fast ein Appell, ne?
Ja, es ist ein Appell. Und es ist eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit.
Ich glaube, irgendwo steht auch vorne eine Anstiftung sowas wie zum also nicht zum Ungehorsam sein, aber zum doch unbequem sein vielleicht auch mal und unbequem hinterfragen.
Auf jeden Fall. Ja, und sich auch gegenseitig, also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Teil, sich gegenseitig zu unterstützen, so nicht nur so aufs eigene zu gucken. Und ganz vorne ist ja ein Zitat drin von meiner Nichte.
Ach, das wollte ich noch fragen,
wer
das ist.
Da steht nämlich ganz vorne. Genau, ist meine Nichte, Hanna. Ich glaube an dich. Und die hatte mir geschrieben, in diesem ganzen Buchschreibeprozess hat die irgendwann geschrieben, und wie läuft's? Und ich habe gesagt, es ist schrecklich so, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, es ist alles furchtbar. Und dann hat sie mir geschrieben, also es ist wirklich ein Zitat, ich glaube an dich. Eine WhatsApp-Nachricht und das fand ich so schön und ich finde so, und das ist ja auch ein Teil von Selbstwirksamkeit, dass man Verbündete hat, dass man sich gegenseitig bestärkt, also genau, sagt so, du machst es gut, ja, das wird schon, ja.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir über sehr dein gerne. Buch sprechen konnten, danke fürs Buch auch, also kauft euch dieses Buch, lest es und diskutiert darüber vor allen Dingen, damit sich was verändert, weil dazu müssen wir die Köpfe zusammenstecken und uns vielleicht auch mal ein bisschen reiben, ne? Also auch mehr debattieren, das würde ich total. Würde ich mir auch mehr wünschen, weil wir uns immer so schnell bestätigen, ne?
Ja, wir sind immer so eins darüber, wie das alles sein müsste, ne?
Ja
das stimmt. Ja.
Cool. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Berlin.
Ja, schöne Grüße zurück nach Rostock.
Und bis bald hoffentlich im echten Leben.
Ja, sehr gerne.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes. Also checkt mal das LinkedIn von Marion und auch die Website von Les Enfants Terribles. Außerdem kann ich euch empfehlen, dass ihr am 26. März, also diese Woche, in Hamburg bei der Zukunft Personal dabei seid, denn dort werde ich meine neue Keynote präsentieren. Reinventing Yourself. Es geht also darum, wie wir uns selbst neu erfinden. Kommt vorbei, lasst uns darüber sprechen und vielleicht das Ganze auch bei einem Kaffee noch vertiefen. Ich freue mich sowieso von euch zu hören. Also wenn ihr Feedback habt zum Podcast, lasst bitte mal hören. Schreibt mir gerne eine Mail. Geht auf meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, was ich sonst noch so tue. Ich bin auch als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema New Work. Könnt ihr mich sehr, sehr gerne buchen. Oder auch als Moderator für eure Veranstaltung. Und ich bin auch für euch da, wenn ihr in den Podcast kommen wollt. Vielleicht habt ihr ja Bock, Podcast-Werbepartner zu werden, dann schicke ich euch mal eine Übersicht. Bleibt gesund und bleibt connected.